Oh. Aber jetzt gibt er, ja doch, gibt er den Ton. Gute Gesellschaft, tolle Landschaft, mal wieder ins Gebirge zu ziehen für Ulrike und mir, das ist etwas ganz Besonderes. Eine Explosion in der Natur, Blätter, Blüte, in Holland die farbige Felder von Tulpen, also das ist wirklich sehr schön. Nou, Unterbrechungen. So, das machen wir. Ich glaube es auch. Gut, dann werde ich mir festhalten und gar nicht bewegen. Das fällt mir schwer, denn ich laufe gerne und naja, auch da wird der Herr Kraft und Freude schenken. Freude für mich, heute Morgen wieder dienen zu dürfen mit das Wort Gottes, die Wortverkündigung. Schön, dass die Kinder und Jugendliche mal dabei sind. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig. Toll, dass die dabei sind. Wir haben der Wortverkündigung vorbereitet mit einem PowerPoint und die habe ich hier. Das Thema für heute, das ist Akeda. Steht da. Es ist ein hebräisches Wort und es bedeutet, Akeda, das Fesseln, Binden des Opfertieres. Und das wird mit diesem Ausdruck Akeda ausgedrückt. Das Fesseln und das Binden vom Opfertier auf den Altar. Akeda. Akeda ist im Judentum ein wichtiges Thema in der Bibel, in der Tora. Und es wird auch jedes Mal behandelt und mit einem Abschnitt aus der Tora, dem Alten Testament, gelesen am Anfang von einem neuen Jahr. Rosh Hashanah, das jüdische neue Jahr, wird angefangen mit diesem Thema. Und man will mit der Predigt über Akeda, mit dem Vortrag über Akeda, den jüdischen Volk Mut machen, um im Glauben festzustehen an ihrem Gott, auch im neuen Jahr. Nun, wir feiern auch ein bisschen Neujahr miteinander. Ja, ich weiß, der 1. Januar liegt schon ein Weilchen hinter uns und das jüdische Neujahr, Rosh Hashanah, das wird in der zweiten Hälfte vom Jahr gefeiert. Bruder Spielmann, bist du dann nicht ein bisschen den Spur verloren, hè? Um jetzt zu sprechen über Akeda. Aber wir haben gerade gefeiert und uns erinnert an das Leiden des Herrn Jesus, das Sterben des Herrn Jesus, seine Beerdigung und wir haben letzten Sonntag auch gefeiert die Auferstehung vom Herrn Jesus. Und damit haben wir auch gefeiert unser Sterben mit Christus, unsere Beerdigung mit Christus, und unserer Auferstehung mit dem Herrn Jesus. Er lebt und deshalb lebe ich auch. Jesus lebt. Eine neue Zeit hat angefangen. Ein Neujahr hat angefangen. Jesus Christus wiedergeboren, auferstanden aus den Toten. Ich, wir mit ihm. Der Adams Family, wozu wir gehörten, liegt hinter uns. Passé. Und wir sind jetzt in eine neue Zeit geraten. Kinder Gottes sind wir geworden. In der Familie Gottes geboren. Eine neue Zeit, ein neues Jahr hat angefangen. Und deshalb möchte ich auf diesen Sonntag auch euch ermutigen, in euer Glauben festzustehen, dran zu bleiben. Und ich möchte das auch machen, mit zu reden über Agada, das Fesseln, Binden des Opfertieres. Das wird im Alten Testament mehrere Male vorkommen. Es gibt verschiedene Stellen, die damit zu tun haben. Aber im Judentum, beim Rosh Hashanah, wird eine bestimmte Stelle gelesen. Und das ist die Stelle aus 1. Mose, Kapitel 22, wo wir lesen über das Isaak gefesselt und gebunden wurde und auf den Altar gelegt wurde. Dieses Kapitel, 1. Mose, Kapitel 22, wird am jedes jüdisches Neujahr, Rosh Hashanah, gelesen, um den Volk zu ermutigen, dran zu bleiben an ihrem Glaube an Gott. Nou, wie war das, diese Geschichte in 1. Mose, Kapitel 22? Ich habe mein PowerPoint illustriert mit allemal Gemälden, die die Geschichte von damals illustrieren. Also allemal Gemälden. Wie war das? Was ging daran vorab? Das war der Bund, den Gott machte mit Abraham. Das ist ein ganz wichtiger Bund, denn der Bund gilt auch uns. Gott ist heruntergekommen, Gott liebt die Welt, so wie es auch steht in Johannes 3, und Gott möchte sich gerne verbinden mit dem Mensch. Und das macht er durch die Bündnisse, die er gemacht hat. Und der Bund, den Gott gemacht hat mit Abraham, ist ganz, ganz wichtig. Gott ist erschienen, den Abraham, und er hat gesagt, Abraham, ich möchte dich segnen. Ich möchte dein Nachkommen segnen. Ich möchte, dass dein Nachkommen groß wird. Schau die Sterne im das All an, versucht sie zu zählen, so viel wird dein Nachkommen sein. Und das Sand, worauf du stehst, versucht die Körnlein zu zählen, wie die Körnlein vom Sand wird dein Nachkommen sein. Es wird ein fruchtbarer Bund sein. Dein Nachkommen wird viel sein. Du wirst Vater sein von vielen Völkern. Das hat Gott den Abraham versprochen. Und das Zeichen von diesem Bund mit Abraham, das war die Beschneidung, dass der Vorhaut bei das Männliche weggeschnitten musste. Und das war eigentlich ein sehr schönes und passendes Zeichen bei diesem fruchtbaren Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Den Samen sollte fließen und der Vorhaut sollte das nicht im Wege stehen. Und deshalb diese Beschneidung. Es ist auch ein Bild von der Vorhang im Tempel, der Trennung machte zwischen Gott und der Mensch. Auch dieser Vorhang, auch diese Vorhaut muss verschwinden. Gott möchte da die Beziehung haben mit den Menschen. Abraham, ich möchte ein Gott sein in deinem Leben, für deinen Nachkommen, denn ich liebe dich. Und das war der Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. Und wie herrlich, dass ich, nicht Jude, auch Anteil habe an den Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. Denn in Galater Kapitel 3, Vers 29, da lese ich dieses. Da steht, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung auch Erben. Ja, und das kann ich für mich annehmen. Ich gehöre Christus an. Ich bin im Leib Christi aufgenommen, weil ich glaube an Jesus Christus, meinen Erlöser, mein Heiland. Und weil ich Jesus Christus angehöre, bin ich auch gerechnet zu dem Nachkommen von Abraham. Habe ich Teil an dieser Bund, den Gott geschlossen hat mit Abraham. Und nach der Verheißung bin ich auch ein Erbe. Wie herrlich. Ja, also Gott macht einen Bund mit Abraham. Abraham, dein Nachkommen wird groß sein. Du wirst einen Sohn bekommen. Und durch den Sohn möchte ich meine Verheißung, mein Bund auch wahr machen mit dir. Und Gott hat dieser Bund mehrere Male wiederholt an Abraham und Sarah, seine Frau. Und die Zeit verging, aber da war noch kein Sohn geboren. Abraham und Sarah hatten noch keine Kinder. Und ja, sie wurden älter und älter. Hier in 1. Mose, Kapitel 17, Vers 17, da wird Abraham wieder erinnert an den Bund, den Gott gemacht hat mit ihm. Und da musste Abraham eigentlich lachen. Steht da, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Sarah und Abraham wurden älter und älter. Und wenn Gott sie erinnerte an den Bund, musste er eigentlich im Herzen darüber lachen. Menschlich gesehen war die Zeit eigentlich vorbei. Abraham 100 Jahre alt und die Sarah 90 Jahre. Komm. Er musste drum lachen. Und auch Sarah musste drum lachen. Hier in 1. Mose, Kapitel 18, Vers 11 und 12, daar staat: Abraham en Sarah waren damals schon alt. En Sarah war lange über die Wechseljahre hinaus. Da lachte Sarah innerlich und dachte: Jetzt, wo ich verwelkt bin, soll ich noch Liebeslust haben? En mijn Eheherr is ja auch alt. Es ist eigentlich unmöglich. Ja. Aber doch ist es passiert. Und Abraham und Sarah haben gelacht innerlich und habe gedacht, menschlich gesehen, unmöglich, hä? Aber bei Gott ist alles möglich. Und davon zeugt der Bibel auch in Hebräer Kapitel 11. Da werden Abraham und Sarah genannt in dieser Liste von Wolken von Zeugen, die wir um uns haben, Superhelden im Glauben, da werden auch Abraham und Sarah genannt, weil sie geglaubt haben an Gott. Gott hat ein Bund gemacht. Gott hat etwas versprochen. Und wir glauben, dass er treu ist an sein Wort. Und dass er sein Wort auch erfüllen wird. Lassen wir das mal lesen in Hebräer 11. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab. So unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. He? Abraham und Sarah, ja, sie mussten lachen. Menschlich gesehen war es unmöglich. Die Gedanke war fast verrückt. Aber sie glaubten, dass Gott fähig war. Sie glaubten, dass Gott vertrauenswürdig ist und auch erfüllt das, was er versprochen hat, den Glauben von Abraham und Sarah. Und das wird dann auch dem jüdischen Volk am Anfang des neuen Jahres erzählt. Und das jüdische Volk wird ermutigt, zu schauen, zu erinnern, den Abraham und Sarah. Die Umstände waren nicht danach. Vielleicht war es nach denen ihre Augen eine Sargasse, worin sie gelandet sind, hoffnungslos. Aber Gott ist fähig. Abraham und Sarah glaubten trotzdem den Herrn. Und damit wird das jüdische Volk jedes Jahr ermutigt. Es ist auch für uns eine Ermutigung, diese Geschichte in 1. Mose uns erzählt. Und dann geschieht das Wunder. Abraham 100 Jahre und die Sarah 90, 1. Mose 21, Vers 5. Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Ja, welch eine Freude. Und was wurde dann auch gelacht bei der Geburt? Gelacht vor Freude. Ja, Isaak, der Name Yitzhak, bedeutet in Hebräisch, Gott lachte. Gott möge lachen. Gott hat zum Lachen gebracht. Das Kind lacht. All das ist im Namen Isaak. Ja, lachen. Und dann lesen wir, jetzt kommen wir zu dieser Geschichte in 1. Mose Kapitel 22, in Vers 1 und 2. Einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, sagte er zu ihm. Ja, antwortete er, nimm deinen Sohn Isaak, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, zieh ins Land Moria und opfere ihm als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeige werde. Einige Zeit danach, in den jüdischen Tradition wird gesagt, dass wenn Abrahams Glaube von Gott auf die Probe gestellt wurde, wenn er diesen Auftrag bekam, da war der Isaak 37 Jahre alt. Also man hat meistens das Bild, ach, der Isaak, das war ein kleines Bübchen, der von seinem Papa mitgenommen wurde. Nein, der jüdische Tradition sagt, dass Isaak 37 Jahre alt war, als Gott den Glauben von Abraham auf die Probe stellt. Hè? Auf die Probe stellen. Ja, Abrahams Glaube wurde auf der Probe gestellt und es war eine heftige Probe. Lange hatte er mit Sarah gewartet auf den Isaak. Groß war der Freude. Jetzt wird's geschehen. Unser Sohn, Gott ist treu seinem Bund, hè, wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Erde. Und dann geht Gott den Glauben auf die Probe stellen. Man muss wissen, dass Gott das auch bei uns macht. Gott stellt auch unser Glaube auf die Probe. Gott hört uns singen. Es ist mein Wichtiges, dich zu ehren. Es ist mein Erstes, dich zu lieben. Gott hört das, was wir sagen im Gebet, was wir predigen, was wir singen. Aber wie sieht es aus in der Praxis? Wie tief geht dein Glauben? Ist es nur aus dem Mund oder ist es auch vom Herzen? Und Gott stellt auf der Probe. Man muss zweierlei erkennen in der Bibel. Das ist testen, proben einerseits und versuchen andererseits. Es sieht das Gleiche aus, aber es sind zwei verschiedene Dinge. Versuchen hat eine negative Auswirkung. Versuchen tut man, um zum Fall zu bringen. Versuchen tut man, um derjenige abbrechen zu lassen, vom Glauben abzubringen. Der Satan versucht. Der Satan möchte durch seine Versuchung kaputt machen und abbrechen. Gott versucht nicht. Gott führt nicht in Versuchung. Aber Gott probt, testet. Das hat als Ergebnis aufzubauen, noch stärker zu machen. Hä? Wir auf der Schule, wir haben auch oft mal, dass wir geprobt werden von der Lehrer, getestet werden von der Lehrer, im Schreiben von einer Probe, im Schreiben von einem Test. Und er möchte damit bezwecken, dass du noch stärker wirst, dass du noch mehr motiviert wirst, das nächste Mal noch eine höhere Note zu bekommen. Er möchte damit bezwecken, dass du deine Schwäche erkennst und dass du daran arbeiten kannst, damit du bei der nächsten Probe und nächsten Test wieder stärker herauskommst. Und das ist Gott. Gott testet und probt. Und der Zweck ist, uns stärker zu machen im Glauben. Ja. Gott stellt den Glauben von Abraham auf der Probe. Nimm Isaak, 37 Jahre, einen jungen Kerl, in der Blüte, in der Vollheit seiner Kraft, und geh nach das Land Moria. Da sind verschiedene Bergen und ich werde mit euch gehen und ich werde euch den Berg zeigen, worauf du den Isaak mir opfern sollst. Ja, Gott fragt Großes von Abraham. Nimm dein Einziger, nimm dein geliebter Sohn. Das tut Gott auch bei uns. Gott fragt auch von uns ein Opfer. Nicht unser ältester Sohn oder älteste Tochter, aber Gott fragt als Opfer, dass wir uns selbst, unser Leib und Leben, dem Herrn zur Verfügung stellen, den Herrn opfern. Römer, Kapitel 12, Vers 1. Da steht, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, solch eine Liebe gezeigt hat in Jesus Christus, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als ein lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solches Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Ja. Wir feiern jetzt ein Gottesdienst, worin wir singen, unser Loblieder an ein angenehmer Geruch für ihn, wo wir anbeten, unsere Gebete, Lob und Anbetung, aber auch Fürbitte. Das ist ein Wohlgefallen für Gott. Wir feiern einen Gottesdienst. Aber der wahre Gottesdienst, den von uns verlangt wird, ist nicht nur auf den Sonntagmorgen, aber ist eigentlich auch auf den Montag und den Dienstag und jedes Moment von unserem Leben. Und was ist dieser wahre Gottesdienst? Dass wir unser Leib und Leben Gott als ein lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellen. Gott wollte von Abraham, du sollst dein Sohn Isaak auf dein Altar legen, mir opfern. Und von uns verlangt der Herr, dass wir unser Leib und Leben hinlegen auf den Altar. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr euch selbst verleugnen. Ja, wir müssen uns selbst verleugnen. Was bedeutet das? Ich muss denken an der Verleugnung von Petrus. Der Hahn krähte und der Petrus wurde gefragt, du gehörst auch zu ihm. Du bist auch einer dieser Jünger. Und dann sagt der Petrus, ich kenne dieser nicht. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Der Petrus verleugnet den Herrn Jesus. Und wir werden gefragt, uns selbst zu verleugnen. Dass wir zu dem Punkt kommen, den Robert Spielmann Der alte Robert Speelman, davon muss ich Abstand nehmen. Davon muss ich mich trennen. Denn der Robert Speelman ist geboren in der Adams Family. Hat gesündigt und gehört auch zu dieser Adams Family. Ich entferne mich von ihm. Ich verleugne mich selbst. Und das kann man machen, mit dem Herrn Jesus mitzugehen im Leiden. Mit dem Herrn Jesus Christus bin ich gekreuzigt. Mit dem Herrn Jesus bin ich begraben. Ich, der alte Robert Speelman, ist gestorben. Und Halleluja, mit Jesus Christus bin ich auch auferstanden. Ich bin wiedergeboren. Und ich bin eine neue Kreatur geworden in Jesus Christus. Damit fängt es an. Sich selber verleugnen. Und diese Verleugnung muss jeden Tag anwesend sein. Jeden Tag muss ich einen Schritt zurück machen, damit er sichtbar wird in meinem Leben. Seine Kraft, sein Geist, der in mir wohnt. Ja, Abraham, du sollst deinen Sohn Isaak nehmen und ihm auf einer dieser Berge, den ich dir zeigen werde, im Land Moria opfern. Der Abraham wohnte damals in Beersheba. Und das Land Moria, wo ist das? Das Land Moria ist dort, wo das heutige Jerusalem gebaut worden ist. He, Jerusalem auf mehrere Hügel gebaut. Das ist das Land Moria. Diese Hügel, dieses Gebirge. Abraham war in Beersheba. Und der Herr sagte, geh zum Land Moria. Damals keine Busse, kein Taxi, kein Zug. Das war alles zu Fuß. Abraham nahm auch zwei Knechte mit auf diese Reise, mit ein Esel. Und so sind die dann mit Gott unterwegs gegangen. Das war eine Reise von 3 Tagen. 3 Tage reizen van Beersheba naar das Land Moria, wo jetzt das Jerusalem ist. Abraham war 137 Jahre alt. Ja. Denk mal darüber nach. Hè? Wie viele Kilometer können Sie wandern am Tag? Hè? Ja. Ich habe nicht mehr so eine Kondition. 68, aber Abraham war 137 Jahre alt und machte diese Reise nach das Land Moria. Hier ein jüdisches Gemälde, der das ausdrückt, Abraham mit seinem Sohn Isaak unterwegs zum Land Moria. Und ich finde das ein ganz schönes Gemälde. Schau mal, der Abraham und der Isaak, wohin haben die ihr Blick gerichtet, gell? Haben die auf den steinigen Boden ihr Blick gerichtet, damit sie gut hindappen mit ihren Füßen? Nein, in dieses Gemälde schauen Abraham und Isaak so nach oben. Gott hat gesagt, geh nach das Land Moria und ich werde dir zeigen, welcher Berg du nehmen sollst, um deinen Sohn Isaak zu opfern. Gott war dabei. Gott war unterwegs mit denen. Und wie war Gott damals unterwegs mit das Volk in der Wüste? Gott war anwesend in dieser Wolke. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Gott auch in einer Wolke, da Abraham und Isaak führte nach das Land Moria und zeigte den Berg, den sie benutzen sollten. Also Abraham und Isaak hatten den Blick nach oben. auf Gott, den ihre Navigation. Den müssen wir folgen. Und so sollen wir auch im Glauben den Blick nach oben haben. Kolosser Kapitel 3. Suchet das, was droben ist. Nicht das, was auf der Erde ist. Hab euer Blick gerichtet auf Jesus, der bei dem Vater ist und für uns eine Wohnung bereitet. Unser, der leitet und führt. Ein tolles Gemälde. Und dann nach 3 Tagen Reise steht dann auch der Wolk bei einem Berg. Er setzt sich darauf und Gott zeigt damit, dieser Berg, Abraham, sollst du nehmen. Und am Fuße der Berg sagt Abraham dann auch zu seinen 2 Knechten, ihr bleibt hier beim Esel und Isaak und ich, wir gehen nach oben. Es steht so beschrieben, 1. Mose Kapitel 22, Vers 5. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Was sagt der Abraham da zu seinen Knechten? Er sagt, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Aber Abraham, Gott hat doch verlangt und gesagt zu dir, dass du dein Sohn Isaak opfern sollst auf dem Altar, auf dem Berg. Wie kannst du jetzt sagen zu deinen Knechten, wir kommen wieder? Mein lieber Mann. Abraham wusste genau, was er sagte. Er wusste, was er da oben zu tun hat. Aber er wusste auch, dass Gott treu ist an seinem Wort, an sein Bund. Das Nachkommen wird er segnen. Ja, es sieht aus, menschlich gesehen, als eine Sargasse, als ein Mission Impossible. Aber Gott ist fähig. Abraham sagt, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham glaubte an Gott, dass er fähig war, nach das Opfern von Isaak, ihm wieder aus den Toten aufzurichten. Abraham glaubte daran. Und das steht auch in der Bibel, auch wieder in dieses Hebräer Kapitel 11, wo die Glaubenshelden genannt werden. Da wird das gesagt, betreffende Abraham. Dann steht da in Hebräer 11, 17 bis 19, aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaak zu opfern, als Gott ihm auf die Probe stellte. Abraham, der die Zusage Gottes empfangen hat, brachte seinen einzigen Sohn zum Opferaltar. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, durch Isaak gebe ich dir die zugesagte Nachkommenschaft. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. Und in einem gewissen Sinn erhielt er ihn auch vom Tod zurück. Abraham glaubte, dass Gott fähig war, den Isaak aus den Toten wieder zu errichten. Menschlich gesehen eine Sargasse, menschlich gesehen eine schreckliche Lage, Mission Impossible, Aber Gott ist fähig, Großes zu tun. Damit wird das jüdische Volk ermutigt. Seid ihr in eine Sargasse? Seid ihr umringt von Wölfen und Löwen, von Feinden? Gott hat einen Bund gemacht. Und Gott ist treu an seinem Bund. Verliere das nicht aus dem Auge. Gott ist imstande, Großes zu wirken. Auch wenn es menschlich gesehen aussieht, als eine hoffnungslose Lage. Es ist ganz Besonderes, wie das jüdische neues Jahr Rosh Hashanah angefangen wird mit dieser Geschichte. Dass es auch für uns ein Trost sein, eine Ermutigung sein. Abraham, Sarah und Isaak, die den Weg gingen mit Gott. Wir kommen zurück, hat Abraham gesagt. Und dann geht er mit Isaak, besteigt er den Berg. Das Holz, was gebraucht wird für den Altar, wird auf den Rücken von Isaak gelegt. Und Abraham selbst hat das Messer und das Feuer. 1. Mose 22, 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinem Sohn Isaak. Und in seinem Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und so gingen die beiden miteinander. Holz steht voor Fluch. Verfluchung. Und dann müssen wir natürlich denken an den Herrn Jesus, der das Holz, das Fluchholz, selbst getragen hat, hè? Woran er dann auch geopfert wurde. Eine wunderschöne Typologie, Bildsprache mit dieser Geschichte in 1. Mose 22, der Isaak bekam von seinem Papa das Holz auf seine Schulter zu tragen. Galater 3, Vers 13 möchte ich auch nennen in diesem Kontext. Da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das Fluchholz, den Fluch damit verbunden. Das Feuer und das Messer, das hat Abraham in der Hand gehabt, die stehen vor Gericht. Und dann gehen die beiden, besteigen die den Hügel und dann während dieser Wanderung stellt Isaak auch die Frage an seinen Papa. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm? Zum Brandopfer. Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Papa, wir haben Feuer, Messer, Holz, aber wir haben das Lamm vergessen. Wo ist das Lamm, was wir opfern werden? Und dann sagt der Abraham, mach dich keine Sorgen. Gott sieht und wird auch ersehen. Gott wird sorgen dafür. Und so gingen die beiden weiter. Und dann sind die da oben angekommen. Abraham macht dann, richtet dann den Altar auf, Steine und das Holz wird darauf gelegt. Und dann kommt der Moment, dass der Abraham auch seinem Sohn erzählen muss, Gott hat mir gefragt, dich zu opfern. Das Opfer bist du, Isaak. Dich muss ich binden. Dich muss ich fesseln. Das war ein heftiges Moment. Hier wahrscheinlich ein Gemälde von Rembrandt, der das gemalt hat. Und da steht da in 1. Mose Kapitel 22, Vers 9, als sie die Stelle erreichten, die Gott ihm genannt hatte, baute Abraham den Altar, dann schichtete er das Heilholz darauf, fesselte seinem Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Akeda. Das Fesseln, Binden vom Opfertier. Und hier war es der Isaak. Wenn der Abraham sagte zu seinem Sohn, Isaak, der Herr hat mir gefragt, der Herr hat mir offenbart, der Herr hat gesagt, du bist das Opferlamm, dich muss ich binden und dich muss ich fesseln. Abraham, 137 Jahre alt, Isaak, 37 Jahre alt, in der Kraft seines Lebens, dann konnte der Isaak ganz schnell einen Schritt zurück machen und sage, du, Papa, 137 Jahre alt, wärst du nicht ein bisschen vergesslich im Kopf? Wärst du nicht ein bisschen dementierend? 137 Jahre alt? Du wolltest mich binden? Du wolltest mich fesseln? Du wolltest mich opfern, den Altar? Sollen wir erst nicht mal mit Mama darüber reden? Sarah, ich mache schnell einen Schritt zurück, versuch mich mal zu packen, du Alter. Hä? Der Isaak war ein junger Mann. Der war in der Kraft seines Lebens. Er konnte ganz leicht dieses entspringen. Er konnte ganz leicht sich widerstehen, dieses. Aber darüber lesen wir nicht. Dann schichtete er das Holz auf, fesselte seinem Sohn Isaak und legte ihn auf dem Altar, oben auf das Holz. In dieser Geschichte ist man geneigt, immer das Licht fallen zu lassen auf Sarah, auf Abraham, Glaubenshelden. Aber ich habe auch hohe Achtung für den Isaak, der sein Papa nicht widersteht, der nicht flieht und aus dem Weg geht, dieser schwierige Weg, aber bereit war, sich binden zu lassen und sich zu fesseln und vom Papa auf dem Altar gelegt zu werden. Ein jüdisches Gemälde von einem Jude gemacht über diese Akeda. Und ich finde das ein tolles Gemälde. Hier der Abraham. Was für einen Weg, was für ein Opfer er bereit war, da zu bringen. Dieser Blick von ihm, diese Augen, wo der Abraham eigentlich zeigt, ich verstehe es nicht. Mein Verstand kann es nicht kapieren, was Gott jetzt macht. Aber ich bin bereit, den Herrn zu gehorchen.
Ich glaube an meinen Gott. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Und dann dieser Isaak, der sich binden lässt, fesseln lässt, um von seinem Papa auf dem Altar gelegt zu werden. Das ist Akedah. Und ich muss denken an den Herrn Jesus, der den bitteren Becher, den bitteren Becher, das Sterben, das Opfer, was er bringen sollte, bevor hat. Vater, wenn es möglich ist, nimm dieser Becher von mir, aber nicht mein Wille geschehe, aber dein Wille geschehe. Und dann wird der Herr Jesu da begegnet in den Garten mit Judas und die Priester und Soldaten. Und dann wird die Frage gestellt, wem sucht ihr? Und dann wird gesagt, wir suchen den Christus. Den müssen wir haben. Den wollen wir fesseln. Und dann sagt der Herr Jesus, hier bin ich. Nimm mich. Ich bin es, den ihr sucht. Wow. Der Isaak, der bereit war, dieser Weg zusammen mit seinem Vater zu gehen. Nicht nur Abraham, Sarah ins Flutlicht, aber auch den Isaak. Wow, was ein Schritt. Ich habe eine Liste von Leuten, wenn ich da oben ankomme, denen ich begegnen will, mit denen ich einen Spaziergang machen will. Und da steht auch Isaak drauf. Und da werde ich Isaak sagen, ich werde sagen, hey du Isaak, danke für dein Zeugnis, aufgezeichnet in der Bibel, 1. Mose Kapitel 22, ich habe es gelesen. Und danke für das Zeugnis, was du gezeigt hast, dein Glauben an Gott, dein Gehorsam an Gott, auch wenn es menschlich gesehen nicht zu verstehen ist, aber du warst bereit. Ich möchte dir dafür danken. Und ja, toll. Akedah. Und dann kommt der Moment, dass der Abraham das Messer nimmt und auch bereit ist, seinen Sohn zu schlachten. 1. Mose Kapitel 22, 10 bis 12. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinem Sohn, deinem Einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und in dem Moment gehen die Augen von Abraham auf und dann sieht er da im Gebüsch ein Tier, der mit seinen Hornen verstrickt ist in den Sträucher, und es wird ihm klar, das ist von Gott. Gott wird sorgen. Das ist das Opfertier. Dass ein Ram, Lamm verstrickt ist mit seinen Hörnern im Gebüsch, das passiert. Manchmal sind die Blätter hoch und die Frucht, und dann versuchen die mit auf den Hinterbeinen zu stehen, da das Letzte zu pflücken und zu genießen. Und dann kann es passieren, dass so ein Widder mit seinen Hörnern verstrickt ist im Gebüsch. Verstrickt.
gefangen, gebunden. Ich möchte diesen Text lesen. Sprüche 5, Vers 22. Den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Ja, wir waren gebunden. Wir waren verstrickt wegen unserer Missetaten und wegen unserer Sünden. Aber der Herr Jesus, der Sohn Gottes, war bereit, den Dornen auf sich zu nehmen. Er war bereit, verstrickt, festgebunden zu werden wegen unserer Übertretungen und wegen unserer Sünden. Er, der Reine, der Heilige, der Sohn Gottes, war bereit, sich zu bekleiden, auf sich zu nehmen, unsere Schuld, unsere Sünde und unsere Missetat. Er wurde mit Dornen gestrickt und gekrönt. Ja, der Herr Jesus, der stellvertretend für uns auf den Altar gegangen ist. Der Ram verstrickt mit seinen Hörnern im Gebüsch. Und hier siehst du das dann. Was das für eine Freude auch war für Abraham und Isaak. Abraham war bereit, seinen Sohn zu opfern. Und Gott hat sein Treue, sein Glaube gesehen. Und Gott hat ersehen, ein Stellvertreter. Und Abraham bekam seinen Sohn zurück. Das war ein ganz besonderes. Das jüdische Neujahr, das Rosh Hashanah, da wird auch, ja, mijn vrouw sagt, Robert, es ist Zeit, ich bin fast zu Ende. Da wird auch mit Rosh Hashanah der Shofar geblasen. Der Horn des Widders. Hè? Der Shofar. Das ist ganz wichtig, das Neujahr mit dem Shofar einzuläuten. Und hier siehst du dann auch auf dem Altar dieser Shofar, dieser Horn vom Tier, das Brandopferaltar im Vorhof vom Tempel hatte auch an jeden Ecke ein Horn. Und das hatte eine spezielle Bedeutung. Es war ein Freiplatz für Leute, die bedroht wurden mit ihr Leben. Sie konnten fliehen zu diesem Altar und dann diese Horn ergreifen. Und wenn sie dann diese Horn hatten, dann durfte niemand denen etwas machen. Die Bibel spricht auch über den Horn des Heils. Also der Herr Jesus, das Lamm Gottes, was für uns sein Leben gegeben hat, er ist mein Horn des Heils. Ja. 1. Mose 22, 14. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Yahweh Jireh, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Jehova Jireh, ein wunderschöner Name von Gott. Jehova Jireh bedeutet, Gott sieht und Gott wird ersehen.
Gott wird sorgen. Das hat Abraham, Isaac erfahren, aber das darfst du auch erfahren. Gott möchte auch in deinem Leben Jahwe, Jireh sein. Er sieht und er möchte auch in deinem Leben ersehen, sorgen. Halt daran fest. Und wir haben diese wunderschöne Geschichte, die uns ermutigt. Die Geschichte von Sarah, Abraham und Isaac. Jehova Jireh. Ja, welch eine Freude, eine Befreiung zu erleben. Meine Schuld ist bezahlt. Der Herr Jesu hat für mich bezahlt und ich bin befreit. Wunderschön, was eine Herrlichkeit. Letzter Text, Psalm 121, Vers 1 und 2. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt vom Herrn, Jehova Jireh, Jahwe Jireh. Gott sieht. Gott sieht dich und möchte auch in deinem Leben ersehen, sorgen. Wie wunderbar hat er das gemacht bei Abraham und Isaac. Bis soweit.
Und bald gut.